Hey Leute, ich bin's wieder, euer Felix von Flixbox.de und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelstammtisch-Podcasts mit mir und dem
Marc.
Heute geht es um viele kleinere News im Newsflash und auch um ein paar größere News in den richtigen News. Unter anderem geht es heute um das neueste PS4 Software-Update, um World of Warcraft, um den deutschen Computerspielpreis und. Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Bis dann. Und da sind wir wieder. Bevor wir mit dem Newsflash anfangen, ein ganz kurzer Disclaimer. Wie immer, wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen. Auf Patreon, einfach auf patreon.com/pixelstammtisch gehen. Da könnt ihr uns monatlich ein bisschen unterstützen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und was euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, wenn ihr uns denn schon öfters hört, wir sind heute nur zu zweit. Normalerweise sind wir zu dritt und normalerweise ist auch der Fabi da. Aber der hat heute ein Magic-Turnier und ist deswegen entschuldigt. Wir wollen uns davon nicht aufhalten lassen und starten gleich mit dem Newsflash und League of Legends.
Genau, in China hat eine ältere Frau eine Marketingstatue von Garen angebetet und ja, ist nicht sicher, ob sie das wissentlich getan hat. Sehr wahrscheinlich nicht.
Sehr wahrscheinlich nicht, aber es ist ein sehr lustiges Bild, wenn ihr irgendwie euch ein bisschen mit League of Legends beschäftigt. Wir verlinken das Ganze auf unserer Homepage www.pixelstammtisch.de und dann zur aktuellen Folge, Folge 25 mittlerweile schon. Dann könnt ihr euch das Bild anschauen. Nur mal als kleiner Gag, ist ganz witzig. So, dann gibt es einen Release-Termin für das Hearthstone-Addon, das Flüstern der alten Götter bzw. The Whispers of the Old Gods soll am 26. April 2016 erscheinen. Weiter geht es mit Dark Souls.
Genau, dafür wurde jetzt ein Kickstarter-Projekt gestartet für ein Brettspiel für Dark Souls.
Genau, weiter geht es mit Stardew Valley. Im ersten Quartal 2016 hat sich dieses Spiel am meisten verkauft auf Steam und das als kleines Indie-Spiel ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Erfolg. Weiter geht es mit The Division.
Genau, Ubisoft hat jetzt eine Grafik veröffentlicht, auf der man die Spielzeitaufteilung sieht und man sieht, dass 42,8% für Koop und 57,2% für Solo aufgeteilt sind. Das heißt, es gibt derzeit mehr Solo-Spieler.
Ja, was etwas überraschend ist bei so einem Mingo-Player-Spiel. Weiter geht es nochmal mit Hearthstone und zwar ist da heute ein exklusiver Held rausgenommen namens ich habe mich da vorhin schon immer versprochen, er ist Khadgar, ist ein Magier, ein Erzmagier, heißt ein neuer Skin, ist es ja immer nur, kostet wie immer $10, könnt ihr aber nur über iOS kaufen und 100% des Erlöses aus dem Verkauf von Khadgar gehen dabei direkt an den WWF, also für einen guten Zweck. Gibt es nur noch bis zum 24. April, ob man den Helden danach irgendwie kaufen kann, andersweitig, ist noch nicht bekannt. Das war's mit dem Newsflash, fangen wir an mit den richtigen News. Und der PlayStation. Da gab es jetzt ein nettes Software-Update, das ich auf meiner PS4 auch schon drauf habe. Und das kann ein paar kleinere Sachen, die wir euch auch verlinken. Das ist viel mit Party-Zeug, also jetzt nicht so Party-Party, sondern PS4-Party. Aber es kann auch eine sehr große Sache, die schön ist. Nämlich kann es Remote Play, was es bisher schon für die PS Vita gab. Und das gibt es jetzt auch für PC und Mac. Und was ist überhaupt Remote Play? Stellen wir uns das Szenario vor. Ihr habt nur einen Fernseher im Haus und eine PS4. Ihr wollt gerade spielen, aber eure Eltern, wenn ihr noch daheim lebt, sagen, nein, ihr schaut jetzt den Tatort. Und ihr so, nein, ich will PS4 spielen. Jetzt kann ich den Fernseher nicht mehr benutzen. Was passiert jetzt? Jetzt könnt ihr euch Remote Play einfach als kleines Programm auf euren Mac oder PC runterladen. Dann gibt ihr einen Code ein, der auf der PS4 angezeigt wird. Und dann dient euer PC oder Mac-Bildschirm als Bildschirm. Und das funktioniert übers Internet, also per WLAN oder LAN. Sehr, sehr schön. Ihr könnt dann euren PS4-Controller benutzen per USB oder falls ihr Bluetooth habt am Rechner, auch per Bluetooth. Und könnt dann einfach zocken, während eure Eltern Tatort schauen und Til Schweiger beim Nuscheln zuhören und ihr könnt PS4 spielen. Also ihr habt eindeutig die bessere Wahl getroffen und könnt es jetzt auch bei euch im Zimmer, wenn ihr da Bock drauf habt. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Hat Microsoft ja auch schon angekündigt, jetzt mit Windows 10 und der Xbox One ist schon ein bisschen länger da. Da ist es aber halt auf ein Betriebssystem begrenzt, da ist es sehr eingeschränkt, gerade weil Windows 10 auch noch nicht so verbreitet ist. Das ist natürlich hier besser und auf jeden Fall eine coole Funktion. Wollten wir nur mal erwähnen, gut gemacht, Sony. So, dann kommen wir zum nächsten Entwicklerstudio, die es nicht ganz so gut gemacht haben, laut der Fans. Es geht nämlich um World of Warcraft und natürlich um Blizzard. Denn sie haben einen Vanilla-Server abschalten lassen. Marc, erklär doch mal allen MMO-Noobs, so wie mir, was sind Vanilla-Server?
Na, Vanilla-Server sind, also gerade in Bezug auf WoW, sind Server, die noch den allerersten Content-Patch von WoW besitzen. Das heißt, es kamen ja über die Jahre Addons raus, wie Wrath of the Lich King, Cataclysm und so weiter. Und Vanilla-Server sind die, die noch Classic haben. Also das allererste, was erschienen ist.
Okay, und warum sollte ich das jetzt noch spielen wollen?
Weil dir vielleicht das derzeitige WoW nicht gefällt.
Okay.
Und man muss dazu auch sagen, dass das allererste WoW das schwierigste war.
Okay, also sagen wir mal, jetzt hätte ich Bock, das zu spielen. Wie geht es? Kann ich dann einfach in WoW das auswählen oder...
Nein, musst du über Privatserver machen.
Okay, und diese Privatserver sind wohl nicht erlaubt, wie es jetzt aus dieser News heraussehen kann.
Sind sie nicht.
Okay, weil die verstoßen nämlich gegen die Rechte, also die AGBs von Blizzard. Allerdings hat Blizzard bisher dagegen noch nichts unternommen, hat jetzt aber beim größten Server davon denen gesagt, ja, ihr müsst jetzt zumachen bis zum 10. April, was jetzt schon war. Also ihr müsst zumachen oder wir werden euch verklagen und sie haben jetzt auch zugemacht. Daraufhin gab es aber einen sehr, sehr großen Backlash und auch schon eine Petition mit bereits 80.000 Unterschriften, die dafür sind, dass Classic-Server jetzt irgendwie legal werden, beziehungsweise, dass sie auch was dafür zahlen würden. Denn da ist nämlich der Knackpunkt, man muss nicht zahlen, wenn man auf solchen Classic-Servern spielt, oder?
Nee, muss man nicht, weil es ja Privatserver sind.
Okay, dann du als WoW-Spieler, wie... Ja, findest du diese Aktion von Blizzard richtig? Sie haben immerhin gegen Rechte verstoßen oder hätten sie auch irgendwie weiterlaufen lassen können?
Also man muss sagen, es ist ihr gutes Recht, das sind ihre Codes, die sie da haben. Allerdings werden die, also wenn sie es in der Hoffnung gemacht haben, dass die Spieler, die den Classic-Server gespielt haben, zum derzeitigen WoW zurückkommen, dann haben sie es definitiv mit der falschen Einstellung gemacht, weil die werden nicht zurückkommen zum derzeitigen WoW. Also es ist ihr gutes Recht, aber man hätte es auch laufen lassen können, weil es gibt so viele Privatserver. Auch ich habe kurze Zeit auf einem gespielt von Wrath of the Lich King. Es gibt wirklich so viele. Klar, es war jetzt der größte, deswegen haben sie sich wahrscheinlich auf den konzentriert. Aber deswegen kommen die Spieler auch nicht zurück. Vielleicht sollten sie sich mal lieber Gedanken machen, warum die Spieler lieber auf einem Privatserver spielen, mit einem anderen Patch dann, als auf dem offiziellen.
Okay. Glaubst du, dass es vielleicht irgendwie eine bessere Lösung gewesen wäre, sich mit diesem Privatserver-Menschen zu einigen und da irgendwie dann Geld zu verlangen? Oder glaubst du, dass die Leute, die das spielen, da nicht bereit wären, Geld für zu zahlen?
Ich glaube schon, dass einige Leute bereit sind, dafür Geld zu zahlen, weil sie waren ja auch bereit, die ersten Jahre von WoW Geld zu zahlen. Nur wurde das Spiel dann halt ihrer Meinung nach schlechter, ist ja eben seine eigene Meinung. Deswegen glaube ich schon, dass die da Geld bezahlt hätten und ich glaube, Blizzard hätte es schon machen können, dass sie irgendwie eine Einigung finden, dass dann ein Prozentsatz vom Gewinn quasi an Blizzard geht, dafür, dass sie die Codes benutzen dürfen. Ja.
Okay, das wäre also dann für alle die bessere Möglichkeit gewesen. So ist es jetzt natürlich etwas schlecht. Glaubst du, das sind irgendwelche Langzeitauswirkungen auf WoW? Weniger Spieler? Man muss ja sagen, die zählen jetzt aber auch schon nicht zu den Spielerzahlen. Ja. Oder glaubst du, dass es einfach nur von kurzer Dauer sein wird und dann wird es auch wieder vergessen sein?
Also aus Blizzard-Sicht wird es schnell vergessen sein, weil... Die Schere ist nicht so groß, zumindest so, wie es derzeit aussieht mit den Content-Patches. Aus Spielersicht, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die generell wieder zum Offiziellen zurückkehren. Deswegen, ja, denke ich, dass sich da nichts groß verändern wird.
Okay, schade natürlich für die, die das gerne auf dem Classic-Server gespielt haben. Dann kommen wir mal zum deutschen Computerspielpreis 2016. Das, also wenn man so einen Preis zu Hause stehen hat, dann... stellt man wahrscheinlich noch irgendwas anderes davor, denn der deutsche Computerspielpreis ist und bleibt nicht das große Ding, was er irgendwie mal sein möchte oder sein wollte, was immer noch versucht zu sein. Es gibt aber immer Preisgelder, deswegen sind die Leute auch gekommen. Sieger des Abends war das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red mit dem Fantasy-Rollenspiel The Witcher 3, über das wir schon oft genug geredet haben, hat in drei Kategorien abgeräumt, wurde als bestes internationales Spiel für die beste internationale neue Spielwelt und mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Ja, bestes deutsches Spiel wurde Anno 2205. Bestes Nachwuchskonzept hat Cubiverse gewonnen. Dann gab es noch sowas wie bestes Kinder- und Jugendspiel. Ihr merkt schon so ein bisschen, das ist immer so in die Richtung, ja, das muss ein, nicht kulturell, aber ein, wie nennt man das denn, wenn es für die Jugend oder so weiter gut ist. Also es muss einen Mehrwert haben, um dort ausgezeichnet zu werden. Also das wird jetzt wahrscheinlich kein reiner Shooter wird hier gewinnen, sondern es sind immer Sachen, wo die Kinder auch noch was lernen können. Man merkt, dass der sehr stark von der Politik geprägt ist.
Stopp. Ja. Ganz kurz darf ich was dazwischen sagen.
Ja.
Was da ein bisschen dagegen spricht, wäre die Tatsache, dass Witcher 3 drin ist. Das ist nicht so für Kinder.
Ja, ich meine nur in so, dass es überhaupt so Kategorien gibt, wie bestes Kinderspiel, bestes Jugendspiel und so weiter. Und dass die, so, die gewinnen bei zum Beispiel bestes Mobile Game oder sowas, dann eher solche Spiele sind in den großen Kategorien.
Ja.
Bestes internationales Spiel, da können sie halt jetzt nicht irgendwie sowas bringen, keine Ahnung, einmal eins lernen. Ich weiß nicht, das Spiel wird es nicht geben, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ist und bleibt irgendwie so eine Veranstaltung, die ganz kurios ist, wenn da irgendwelche Politiker auftreten, die drüber reden, ja, VR ist der geile Scheiß und weißt du, die haben halt noch nie irgendwie ein Game gezockt, kommt es halt nicht so ganz gut rüber. Naja, aber ihr habt jetzt auch die Gewinner hier mitbekommen, wird euer Leben wahrscheinlich nicht so sehr verändern. So, das macht vielleicht die PS4K, das ist so der Name, der gerade erstmal für Gesetz gilt, für die PlayStation 4.5. Das Konsolen-Upgrade, über das wir schon letztes Mal geredet haben, demnach sollte die PS4 dann 4K können und auch irgendwie VR besser unterstützen, als es sie bisher schon tut. Ja, jetzt hat sich der Mitgründer von BioWare dazu geäußert und hat gesagt, dass solche Konsolen-Upgrades nervig wären. Ich zitiere: Ich würde sagen, das wäre verdammt nervig für die Entwickler und widerspricht dem eigentlichen Zweck der Konsolen. Ich denke, es ist schlecht. Ich sage, legt es fest und lasst die Entwickler ihr Ding machen. Man bekommt einfach ein besseres Ergebnis, wenn man die Entwicklung auf ein Ziel und ganz bestimmte Hardware-Anforderungen konzentriert. Es ist einfacher, als es aufzuteilen und mehr Leute einzustellen, die sich um die Ports kümmern müssen. Ja, ist eigentlich... Er sagt jetzt eigentlich, warum die Entwickler nicht so Bock auf PC haben.
Ja, ich wollte es gerade sagen, weil das ist ja auch so die Sachen, was du beim Computer beachten musst.
Genau. Und deswegen werden auch gefühlt immer mehr Spiele nicht für den PC irgendwie angepasst oder kommen erst ein paar Monate später. Da könnte sich Sony vielleicht den Weg etwas selber verbauen. Man muss aber auch sagen, es wären dann zwei Versionen,
die sie machen würden. Ja, also das finde ich jetzt nicht so unglaublich anstrengend aus Entwicklersicht.
Eben. Und da, was sich da groß ändert, gut, man kann sagen, Auflösung einfach hochdrehen, aber das ist wahrscheinlich nicht das Ziel, da soll wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr passieren. Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, wenn sie kommt, wird sich Sony jetzt nicht davon abhalten lassen, wenn Entwickler sagen, oh, so viel Arbeit, die so, ja, entweder ihr verdient Geld oder eben nicht.
Ja.
Das wird doch relativ egal sein. Dann kommen wir zu einem, ja, Aufreger der letzten Woche. Es geht um das Survival-Spiel Rust. Und zwar haben die ein Update rausgebracht, in dem es ein paar Verbesserungen gab des ganzen Spiels. Und der Charakter, den man bisher hatte, wurde jetzt vielleicht von Mann zu Frau, von Frau zu Mann, von Schwarz zu Weiß, von Weiß zu Schwarz, who knows, was ihr vorher hattet. Aber das ist jetzt an die Steam-ID gebunden. Heißt, ihr habt einen Steam-Account, ihr habt Rust und ihr startet das Spiel jetzt seit einem Monat mal wieder und seht auf einmal dick und weiß aus und nicht mehr dünn und schwarz, wenn ihr vorher dünn und schwarz wart. Denn das ist an die Steam-ID gebunden und wenn ihr auf einen anderen Server geht, dann seht ihr immer noch so aus und ihr könnt auch nichts dran ändern. Ihr könnt euch Kleidung kaufen und so weiter, komplett einhüllen in eine Burka. Ich weiß nicht, ob es Burkas gibt im Spiel. Das wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit, wenn ihr unzufrieden mit eurem Charakter seid. Jedenfalls gab es da Aufregung, weil Leute gesagt haben, hey, ich habe 800 Spielstunden und jetzt bin ich eine dicke schwarze Frau. Das möchte ich nicht. Ich möchte lieber mein dünner weißer Mann sein oder irgendein dünner schwarzer Mann. Aber ich möchte keine dicke schwarze Frau sein. Das Spiel ist scheiße. Steam Review, 800 Spielstunden. Ja, solche Leute gibt es immer. Zu dem ganzen Thema mal zu sagen, die Entwickler haben gesagt, dass sie haben einfach keinen Bock, da irgendwie einen Charaktereditor groß zu machen, auch jetzt nicht in den neuesten Updates, und so kann man irgendwie mehr darauf achten, dass die Kleidung wichtig ist und nicht einfach nur die Hautfarbe oder sowas, dass sich die Spieler auch damit beschäftigen überhaupt und da dranbleiben. Und sie sagen, es ist jetzt nicht irgendwie ideologieabhängig. Die schönste Antwort darauf fand ich aber, habe ich auf Twitter gelesen, die hat auf so ein Steam-Review einfach geantwortet: Ja, du kannst deinen Charakter nicht auswählen, jetzt weißt du mal, wie es um Frauen in fast allen Spielen die letzten Jahre ging. Ich finde, damit ist eigentlich auch schon fast alles gesagt. Wie findest du die Aktion?
Von den Entwicklern oder von der Community?
Naja, kannst ja beides sagen. Ja.
Aus Entwicklersicht finde ich es absolut okay. Also ich hätte jetzt kein Problem damit. Vor allem, weil ich jetzt auch nicht so auf Charaktereditoren stehe, weil ich finde, es ist einfach unnötig, da ewig Zeit zu investieren von einem Charakter, den du eh nie von vorne sehen wirst.
Ja.
Deswegen, mir würde es nicht viel ausmachen, und aus Community-Sicht, das Spiel ist jetzt nicht schlechter, nur weil ihr einen anders aussehenden Charakter habt.
Ja, eben.
Ja.
Vor allen Dingen, ich weiß nicht, man könnte ja sagen, ja, dann macht doch einfach alle weiß und männlich, aber genau das ist so, ist ja dann das Problem. Dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn sie anders aussehen. Also, finde ich, ist richtig so. Natürlich kann man sagen, ja, steckt doch nochmal 5 Entwicklungsstunden mehr rein für so einen Charaktereditor, aber ich glaube, das braucht dann doch etwas länger. Und wenn ja. die da keinen Bock drauf haben, ist das auch okay.
Ja.
Müsst ihr ja nicht spielen, wenn es euch nicht gefällt. Das kann man halt auch immer
oder mal... Oder wenn euch euer Charakter nicht gefällt.
Ja, haut halt auf. Oder macht einen neuen Steam-Account. Wenn es so schlimm sein sollte.
Ich sehe schon, die Registrierungszahlen von Steam-Accounts geht in die Höhe.
Ja, alle wollen Rust spielen als weiser Mann. So wie immer. Gut, dann geht es jetzt mal wieder um World of Warcraft Legion. Sie wollen das Endgame attraktiver machen. Und zwar, wie wollen sie das dann machen, lieber Marc? Du bist ja eher der WoW-Experte.
Genau, und zwar wollen sie sich so ein bisschen was von Diablo 3 abschauen. Nämlich, gab es ja auch schon vorher in WoW diese Challenge-Modes für Dungeons, die in einer gewissen Zeit absolviert werden mussten und dann hat man ein Ranking von Gold bis Bronze bekommen und dafür hat man dann Belohnungen bekommen. Die waren aber nicht gear-abhängig, also es war kein Equipment oder sonstiges, sondern meistens irgendwie Style-Gear, Mounts oder sonstiges. Jetzt wollen sie so ein bisschen dieses Nephilim-Portal-System aufgreifen mit den Schlüsseln. Dann machst du so ein Portal und je nachdem, wie schnell du durchgekommen bist, kriegst du einen höheren Schlüssel. Genauso wollen sie es jetzt bei Dungeons machen. Du hast dann auch so einen Schlüssel und je nachdem wie schnell du durchkamst, wird der aufgewertet. Den kannst du dann nochmal benutzen mit deiner Gruppe. Und wenn du es so weitermachst, steigt quasi der Schwierigkeitsgrad vom Dungeon. Gleichzeitig aber steigt auch die Gegenstandsstufe. Das heißt, das Equipment wird besser. Das hat dann auch irgendwie solche Unterteilungen. Das heißt, ab Schlüsselstufe 3 machen die Monster mit wenig Leben doppelt so viel Schaden. Ab 6 haben sie keine Ahnung, doppeltes Leben oder sowas. Ja, das ist erstmal so ihre Idee.
Okay, und warum wollen sie das Ganze einführen?
Das ist sehr wahrscheinlich deswegen, weil viele sich beschwert haben, dass
das Endgame.
Ja, das Endgame von World of Warcraft zu WoD einfach zu einfach ist.
So wie du zum Beispiel.
Ja, wobei WoD mich aus anderen Gründen nicht so sehr überzeugt hat, hauptsächlich wegen der Garnison.
Okay, aber glaubst du, dass das Endgame ein Problem ist von WoW bisher?
Ja.
Und glaubst du, dass
das heißt, bisher, es wurde zu einem Problem.
Okay. Glaubst du, das ist der richtige Weg, oder?
Ich bin skeptisch. Also an sich finde ich es nicht schlecht, weil in Diablo war es ja auch so, du konntest dann immer weitergehen und irgendwann kamst du halt an einen Punkt, wo es auch für dich schwierig wurde. Das heißt, irgendwann sollte das schwierig werden, wenn es nicht so eine frühe Begrenzung hat. Allerdings ist es wieder auf die Dungeons beschränkt und das nervt mich so ein bisschen, weil Dungeons sind schön und ich finde Dungeons auch gut. Finde auch, dass Dungeons besseres Gear abwerfen sollten, weil das war immer so das Problem. Man ist auf die maximale Stufe gekommen, hat ein paar Dungeons gemacht und ist sofort in den LFR rein. Also den Looking for Raid, in diesen abgeschwächten Raid, den ich nicht mag. Und fand es schade, dass die Dungeons nicht mehr so häufig gemacht werden. Deswegen, eigentlich finde ich es gut, dass sie damit die Dungeons wieder so ein bisschen wiederbeleben wollen. Andererseits, mein Problem ist, ich finde Raids ist eigentlich der Endcontent, nicht Dungeons. Und so wird das Ganze wieder auf Dungeons verlegt und das sind halt nur 5 Leute. Und ich finde, ein generelles Problem von WoW derzeit ist, dass man wenig in einer Gruppe macht. Das heißt, durch die Garnison in WoD war es schon so, dass du nur noch in deiner Garnison standest, hast keine anderen Leute mehr gesehen. Handeln ist auch komplett ausgefallen und das war so ein bisschen blöd. Und dieses familiäre Gefühl in der Raid-Gilde ist halt, keine Ahnung, nicht da, wenn du Dungeons machst.
Okay, aber wäre auf jeden Fall ein richtiger Schritt.
Ja, je nachdem, wie es umgesetzt wird. Das okay. Kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein.
Okay, also da müssen wir noch uns bis zum Release von World of Warcraft Legion gedulden. Ja, ihr merkt schon, das war's mit den News. Das war nicht so viel dieses Mal. Können wir nichts dafür. Müsst ihr einfach warten und hoffen, dass es beim nächsten Mal ein bisschen mehr wird. Dann geht es weiter mit unseren Spielen der Woche. Ich habe wie immer Hearthstone gespielt. Und FIFA, bei beiden kann ich sagen, gibt nichts Neues. deswegen mache ich mal gleich weiter mit Clash Royale. Diesem Mobile-Game, über das ich schon die letzten 2 Mal geredet habe. Und ja, jetzt bin ich dann so an den Punkt angekommen, wo es ohne Geld sehr langwierig wird. Also sehr langwierig. Also ich muss jetzt Geld investieren, damit es noch wirklich Spaß macht.
Okay.
Ich glaube, jetzt ist auch so der Zeitpunkt, wo ich es dann demnächst droppen werde. Weil am Tag eine halbe Stunde spielen, okay, aber wenn du gar kein Fortschrittsgefühl hast, ist es halt auch so, meh. macht da nicht mehr so richtig Bock.
Gut, ich kam das jetzt so plötzlich, weil davor war es immer so, ja, es geht eigentlich mit der Payment Ball.
Ja, genau. Und das Problem ist aber, das ist ja eine Mischung, also es ist erstens ein Tower-Defense-Spiel mit so zwei Lanes und so weiter, drei Türme und du hast Einheiten und diese Einheiten kannst du leveln. Und um eine Einheit zu leveln, du bekommst ja immer Kisten nach einer bestimmten Stundenanzahl, wo du wartest, wenn du gewonnen hast und so weiter. Und diese Kisten kannst du öffnen, es gibt auch Gratis-Kisten, die immer wieder kommen. Und da sind dann so Einheiten drin, zum Beispiel drei Karten von den Goblins. So, jetzt habe ich meine Goblins auf Level 3 und brauche 10 Goblins, um sie auf Level 4 zu bringen, damit sie stärker werden. Dann bekomme ich diese 10 Goblins. So, jetzt brauche ich, um dann auf Level 5 zu kommen, brauche ich schon 50 Goblins. Und das wird halt so krass mehr, dass es echt schwierig wird, da das weiter zu leveln. Und wenn du die dann nicht weiter levelst, die Gegner werden dann halt einfach stärker und da kommst du nicht weiter. Und dann kannst halt ein paar verlieren und dann gegen Lowbobs zu spielen, aber das macht dann auch nicht so wirklich Spaß. Und da ist das Problem. Also das ist auch das Problem, wo ich sehe, okay, da müsste ich jetzt Geld investieren, damit es wirklich wieder Spaß macht. Sonst spiele ich eine halbe Stunde am Tag, gewinne einmal, verliere einmal. Wow, ist dann nicht so das Gelbe vom Ei. So, dann habe ich noch ein bisschen gespielt. Was heißt ein bisschen? Also, ich habe gespielt Trackmania Turbo, ja, das neueste und aktuellste Trackmania. Ja, wir haben hier neue und aktuelle Spiele. Da kommt nachher noch eins. Also, wir sind auch ein Podcast, der vielleicht nur selten, aber wenn, dann richtig, über neue und aktuelle Spiele berichtet. Und zwar Trackmania Turbo, habe ich ja schon letztes Mal gesagt, hat mich sehr überzeugt, gerade als Trackmania-Fan. Und jetzt habe ich mich mal in den Multiplayer und in den Track-Building-Modus rein bewegt und kann da jetzt auch mal Vergleiche zur PC-Version ziehen. Also erstmal danke an die Entwickler dafür, dass es einfacher geworden ist, Strecken zu bauen. Weil es war doch schon sehr unübersichtlich in der PC-Version. Da haben sie jetzt sich coole Sachen einfallen lassen, einfach so über Kategorien und so weiter. Und es gibt einfach sehr viele Landschaften, wo man Strecken bauen kann. Man kann sich Berge hinsetzen und dann Strecken durch Berge durch, an Bergen entlang und so weiter. Also da gibt es echt vielen geilen Scheiß. Danke dafür. Und es gibt eine sehr coole Funktion. Man kann sich Strecken generieren lassen. Und das sieht echt lustig aus. Also es sucht sich dann, das merkst du, ist so ein Zufallsgenerator, sucht sich eine von diesen Untergründen aus. Dann fängst du an, so einen Streckenabschnitt zu bauen. Und dann kommt immer so ein Streckenteil und zum Beispiel so rechts, links. Und wenn irgendwas im Weg ist, okay, dann nimmst rechts, wenn links was steht. Dann kommt wieder so hin und her, okay, nehmen wir diesmal links. Und dann, okay, jetzt geradeaus. Und dann hast du eine random Strecke, wo du halt keine Ahnung hast, wie du fahren musst und so weiter. Dann kannst du die fahren und dann kannst du die irgendwie auch online stellen und so weiter. Ist ganz lustig. Der Multiplayer ist gut gemacht. Ich habe es jetzt mal mit einem Kumpel gespielt. Split-Screen funktioniert wunderbar. Es gibt auch noch den Hot-Seat-Modus, dann kann man es bis zu 16 Personen spielen, also nacheinander und dann auf Zeit. Ist nicht so spaßig. So kann man zu viert auf einem Screen spielen, das ist cool. Und es gibt noch was, man kann die Kampagne auch zu zweit durchspielen. Und das ist ein Modus, wo ich mir sage, ja, die Idee ist geil, die Umsetzung könnte besser sein. Also ist der Double Driver Modus. Und wir haben es kurz gebraucht, bis wir es verstanden haben. Es funktioniert nämlich so, man fährt die Strecken ganz normal und man sieht unten eine Anzeige, was ich gerade drücke. Heißt, gebe ich gerade Gas, bremse ich gerade und wohin lenke ich? Da hat man in der Mitte so einen Pfeil, der halt hinzeigt. Es gibt zwei Farben, für jeder hat eine Farbe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach links lenke, fährt das Auto nur leicht nach links, wenn jetzt zum Beispiel mein Mitspieler nach geradeaus lenkt. Wenn jetzt beide nach links lenken, fährt es halt so weit nach links, wie wir nach links gelenkt haben. Heißt, wir beeinflussen uns gegenseitig. Genauso, wenn er jetzt die ganze Zeit Gas gibt und ich auch, dann geben wir Gas. Wenn ich jetzt aber bremse und er weiterhin Gas gibt, dann bremsen wir halt so ein bisschen, weil er gibt ja noch Gas und so weiter. Das ist fast gelungen. Also das Problem ist halt, man spielt halt einfach trotzdem alleine und muss sich halt einfach absprechen. Also das ist nicht so viel anders, als würde man alleine spielen. Hätten sie so gemacht, dass zum Beispiel nur einer von beiden lenkt und der andere gibt nur Gas und so weiter, was du ja machen kannst. Also beim Gas geben und Bremsen ist es so, dass es egal ist, ob beide gerade Gas geben oder beide bremsen. Du bremst nicht stärker, du gibst nicht stärker Gas. Beim Lenken allerdings schon. Also nur wenn ich jetzt lenke, weil der andere, der lenkt sozusagen dann immer einfach gerade in die Mitte. Und das ist das Problem. Hätten sie das unabhängig voneinander gemacht, dann hätte es Spaß gemacht. Weil dann sprichst du dich ab und dann funktioniert es auch besser als so, wo sozusagen nur einer Gas geben muss und aber trotzdem beide lenken. Das ist dann ein bisschen komisch. Das optimieren, so wie ich will, dann ist gut. aber trotzdem, Trackmania Turbo für 40 Euro ist es immer noch ein super, super Ding. Damit macht man absolut nichts falsch, wenn man sich auch nur einigermaßen für Arcade Racer oder Trackmania interessiert. Und dann habe ich mir jetzt PlayStation Plus geholt, Und da gab es ein gratis Spiel, nämlich Zombie. Und das ist einfach die PS4-Version von dem Wii U-Spiel Zombie U. Was ja alle gesagt haben, ja, da hat das Konzept auf der Wii U mal funktioniert und so weiter, habe ich mein Inventar auf dem Wii U-Tablet und so weiter und habe ich mich jetzt mal dafür interessiert, wie ist das dann auf der PlayStation? Ja, man muss sagen, auf der PlayStation, das ganze Ding sieht halt auch aus wie ein Wii U-Spiel. Es ist grafisch jetzt kein Wunder. Man muss aber dazu sagen, es würde sonst auch nur 20 Euro kosten und dafür ist es vollkommen in Ordnung. Aber Atmosphäre hat das Ding. Es ist sehr, sehr atmosphärisch. Gerade wenn dann irgendwie so Anweisungen aus dem kleinen Lautsprecher vom Controller kommen, ist das schon sehr, sehr geil. Mit der Taschenlampe anmachen und die reloaden und so weiter. Es ist auf jeden Fall sehr cool. Sehr atmosphärisch. Habt jetzt so eine Stunde bisher nur gespielt. Ich weiß nicht, ob man da so eine große Langzeitmotivation hat. Es ist halt eigentlich, du kannst verschiedene Schwierigkeitsmodi einstellen. Normalerweise ist es so, wenn du stirbst, fängst du an mit einem neuen Charakter. Du kannst es aber auch leichter einstellen, dass du dann noch dein Equipment behältst. Oder noch leichter, dass du einfach mit dem gleichen Charakter nochmal anfängst. Die normale Version ist aber, mit einem neuen Charakter anzufangen. Und so habe ich es jetzt auch erstmal gespielt. War spaßig. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass es cooler ist, wenn man das Inventar auf diesem Gamepad hat. Weil so im Bildschirm drin ist das ein bisschen umständlich. Man merkt das schon, dass es ein Port ist. Macht aber auf jeden Fall Spaß. Und gratis im PS Plus kann ich dazu nur sagen, ja. Kann man sich auf jeden Fall holen, wenn man sich irgendwie nur für Zombie-Spiele interessiert. So, du hast weitergespielt, Pokémon Revolution Online. Du bist anscheinend immer noch motiviert.
Oh ja, also gerade nicht, so wegen einem anderen Spiel. Aber ja, also es macht mir immer noch Spaß, wobei derzeit flaut es so ein bisschen ab, weil ich durch bin, ganz einfach. Also noch nicht durch im Sinne, ich habe alle Pokémon gefangen. Das ist ein bisschen schwierig, aber es gibt noch so ein Ziel, was man derzeit hat. Das sind 240 Pokémon zu fangen, ich habe jetzt 200. Da rennst du auch nur durch die Gegend, schmeißt Pokébälle. Gotta catch 'em all. Ja, du rennst halt echt nur durch die Gegend, schmeißt Pokébälle, das war's dann. Weil ich habe die Top 4 besiegt von der Johto-Region. Jetzt warte ich eigentlich auf die Höhenregion, die dritte Generation. Die soll auch irgendwann, vielleicht noch im April kommen. Ja, deswegen spiele ich
es tatsächlich. Bist du jetzt irgendwie, also es gibt PvP, oder?
Ja, aber ich habe noch nicht PvP gespielt.
Okay, also da hast du jetzt noch keinen Reiz.
Nein, vor allem, weil ich so das Gefühl habe, dass du sofort gerackt wirst, wenn du ins PvP gehst, weil die Leute mit einem kompletten Level 100er Team rumrennen. Also das Level ist nicht so das Problem, meine sind auch alle Level 100. Aber ich habe so das Gefühl, es gibt spezielle Pokémon, die einfach fürs PvP unglaublich stark sind.
Okay.
Deswegen traue ich mich nicht da rein.
Okay. So, dann kommen wir noch zu einem ganz okayen Spiel, bevor wir zu deinem Highlight kommen. Ja. Was ist in League of Legends los? Gibt es da irgendwas Cooles?
Also es gab, den gibt es nicht mehr, den Ascension Mode. Das war die, wie hieß die Map? Crystal Scar hieß die Map. Ja, die Dominion Map.
Okay.
Die wurde revamped quasi. Das war, war ein neuer Spielmodus. Das war Team Deathmatch im Endeffekt. Das heißt 5 gegen 5 auf der Dominion Map, die auch überarbeitet wurde. Das war so ein bisschen Wüstenstadt angehaucht, das heißt Lehmgebäude, Sandsturm hat gewütet, sah wirklich cool aus. Und dann hast du versucht, Kristalle einzunehmen, die dann Punkte gaben. Man musste 250 Punkte erreichen, ein Kristall gab 3 und natürlich Champion-Tötungen gaben 1. Das heißt im Endeffekt Team Deathmatch, es gab keine Minions, nichts, also es war ein pures Rumgefeite, was ab und zu mal ganz schön ist, weil ich finde, Minions farmen ist Arbeit.
Ja, ist es.
Dann gab es auch noch so einen Boss in der Mitte, das war Xerath. Der Champion, den konnte man besiegen, hat man einen Buff bekommen, wurde deutlich stärker, das heißt, hat dreifachen Schaden oder so gemacht und die Tötungen haben dann auch doppelte Punkte gegeben. Hat Spaß gemacht.
Ja, aber ich höre da jetzt raus, dass es eine Spielmodi-Rotation sozusagen mittlerweile gibt. Ja,
also das wollen sie generell so ein bisschen machen mittlerweile, dass sie verschiedene Spielmodi durchrotieren und den Modus gibt es jetzt eben nicht. Dafür gibt es gerade Legend of the Poroking.
Okay.
Den habe ich aber noch nicht gespielt. Also es ist irgendwas mit diesen Schneebällen werfen oder Poros werfen. Diese Poros sind ja diese kleinen Flauschviecher in All Random, All Mid. Ja.
Okay.
Ansonsten soll noch der Urf-Modus, also der Ultra Rapid Fire Mode, demnächst kommen mit 6.8.
Okay. Dann kommen wir zu dem Highlight. Hier beim Pixelstammtisch, dem einzig wahren Gaming-Podcast. Und dem einzig wahren Mark, der das einzig wahre Spiel spielt, über das wir jetzt reden müssen. Dark Souls 3.
Ja.
Und wie ist es?
Gut. Gut, weiter.
Cool, dann kommen wir zu unseren Tipps der Woche. Nein, also, erzähl mal ein bisschen. Dark Souls 3, man muss dazu sagen, du bist großer Fan des ersten Teils.
Ja.
Mehrfach durchgespielt.
Ja, mehrfach.
Auch sehr, sehr schwierig. Es heißt nicht sehr, sehr schwierig, aber weil...
Das hat keinen
Schwierigkeitsgrad. New Game Plus.
Ja, ist New schwieriger. Game Plus 5 habe ich mal gespielt.
Also. Siehst du, sehr, sehr schwierig, sage ich doch. Dann, Dark Souls 2 gespielt.
Da hast auch
du
auch gut.
Hier, fandest du gut, aber warst doch etwas enttäuscht. Teilweise.
Also im Nachhinein muss ich sagen, bin ich nicht so sehr enttäuscht. Den Zweier fand ich die erste Hälfte oder die ersten 30% nicht gut. Danach muss ich sagen, fand ich es wieder ähnlich gut wie den Einen so.
Okay, dann bist du jetzt ganz brandaktuell. Wie gesagt, wir haben auch mal brandaktuelle Spiele, ja? Bei Dark Souls 3 dabei. Gut.
Ja, ich habe es jetzt 10 Stunden gespielt bis jetzt, also da gibt es wahrscheinlich Leute, die jetzt schon durch sind, weil sie einfach 20 Stunden am Tag das gespielt haben. Aber ich möchte mir damit nicht die Laune versauen, indem ich es einfach tot spiele. Also zum einen gab es Launch-Probleme auf dem PC. Da haben sich viele Leute beschwert. Das hat sich, glaube ich, eine 70%ige Bewertung bei Steam. Also es ist ja immer so aufgeteilt, positiv, negativ. Das ergibt sich dann die Prozentzahl. Weil viele Probleme Crash-Probleme hatten. Das heißt, sie haben sich eingeloggt, kam, ich glaube, noch bis zum ersten Bonfire und dann ist das Spiel abgestürzt. Hatte ich jetzt nicht am allerersten Tag, wurde aber auch mittlerweile behoben. Ich glaube, Sonntagabends, das ist ja sonntags rausgekommen, wurde es direkt schon, Dienstag.
Dienstag.
Ja, Dienstag. am Dienstagabend, Nacht, kam dann schon der Day One Patch. Der hat scheinbar viel gelöst, also ein Kumpel von mir wollte es spielen, bei dem ging es nicht. Und nach dem Patch läuft es jetzt flüssig mit 40 FPS. Das heißt, das klappt wieder. Ansonsten, ich habe die ersten 3 Bosse gemacht. Nach dem 3. bis zum 4. Boss, ich weiß nicht, welches der 4. Boss ist, ein bisschen viel Raum also okay. Zum Exploren. Die ersten 3 Bosse haben mir wirklich gut gefallen. Also der erste, der Tutorial-Boss, der muss ja jetzt nicht unbedingt so schwer sein. War bis jetzt der beste Boss, also der beste erste Boss. Weil er so unglaublich gut inszeniert war. Also ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon mal gesehen hast, den ersten
Boss-Kampf. Den ersten habe ich schon mal gesehen, ja.
Ich finde das unglaublich gut inszeniert, wie es aussieht, auch die Musik. Der zweite Boss war dann so ein, ich weiß nicht, was das war, so ein Schwein mit einer Keule, riesiges.
Okay.
Hat mir auch sehr, also war, hat auch eine neue Mechanik, so eine Kältemechanik. Hat mir auch gut gefallen, hatte das Problem, dass man... so ein klassischer Boss, wo man unter seinen Beinen steht. Und dann noch ein Boss, der dritte, das war so ein Baum, so ein riesiger. Der hat mir gut gefallen, weil der hatte eine neue Mechanik. Der hatte solche Pusteln überall am Körper und die musste man kaputt schlagen. Dann ist erst der Boss gestorben. War cool, also keiner von diesen Bossen war bis jetzt so, dass ich wirklich verzweifelt an ihm bin. Alle sind so nach 4 Tries spätestens gestorben. Muss aber auch sagen, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt schon so viel Dark Souls gespielt habe.
Ja.
Muss ich auch rückwirkend auf Dark
Souls 2 sagen. Also übrigens nochmal so im Nachhinein. Das hatte ich übrigens damals gesagt bei Dark Souls 2, als du so krass enttäuscht warst. Das wahrscheinlich auch daran liegt, dass du schon so gut in Dark Souls bist. Aber jetzt nochmal trotzdem im Nachhinein.
Ja.
Achtung, Spoiler. Marc beschreibt die neuesten Bosse. So,
naja.
Egal. Ja, ich glaube, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Gerade für die ersten 3 nicht. Aber weißt du, wie viel Prozent du schon ungefähr durch hast vom Spiel?
Also Achievement-technisch habe ich 20 oder 25
Prozent. Cool, Achievements gibt es ja aber auch nochmal welche, die man so beim normalen Durchspielen jetzt erstmal nicht erreicht.
Ja, also ansonsten habe ich keine Ahnung, ob ich jetzt schon
weit
bin oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Was ich sagen kann, sie haben ja gesagt, dass es auch so ein bisschen Sachen von Bloodborne übernommen hat. Kann ich zustimmen. Auch wenn ich Bloodborne selbst nicht gespielt habe, ich habe ein bisschen Gameplay gesehen und kann daran schon erkennen, dass da ein paar Sachen übernommen wurden. Zum einen gibt es jetzt nicht mehr, wie in im 1er und im 2er, diese Bosskämpfe, also diese klar abgegliederten Bosskämpfe mit einer weißen Nebelwand, wo du reingegangen bist, sondern es kann auch mal passieren, dass du, also es passiert nicht, es kann mal passieren, dass du in ein Gebiet läufst und auf einmal kommt der Boss von irgendwo. Und dann ist hinter dir halt die weiße Nebelwand, du kannst nicht mehr raus, klar.
Ja.
Ja, das haben sie aus Bloodborne übernommen. Wobei man sagen muss, es ist schon deutlich sichtbar, was ein Bossraum ist, quasi.
Okay.
Also normalerweise sollte man davon nicht überrascht werden.
Sorry, dass ich unterbreche, aber ist Dark Souls 3, ist es eher eine Content-Weiterführung oder ist es auch was viele Neuerungen bringt? Das ist jetzt so meine große Frage.
Also an sich kann man erstmal sagen, dass es eher an Einser angelehnt ist, als an Zweier.
Okay.
Von den Mechaniken und so, also auch von der Parry-Mechanik, was mich sehr an Dark Souls 2 gestört hat, sind viele Sachen wieder wie im Einser. Man kann auch sagen, es ist quasi Dark Souls 1.5.
Okay.
Das kann man auch sagen, also es macht nicht super viel neu. Das stimmt, das hat, dafür hat es auch Kritiken eingefahren ein bisschen. Die Sache ist, mir macht das nicht so viel aus, weil Dark Souls 1 war für mich fast das perfekte Spiel. Natürlich gibt es immer Sachen, die nicht perfekt sind.
Klar.
Ist klar. Aber ich frage mich halt, warum musst du was ändern, was an sich schon funktioniert? Die Leute lieben das Spiel dafür, wie es im 1er war. Und mir reicht es eigentlich schon, wenn ich neue Bosse habe, neue Gegner, neue Monster-Types.
Also dir reicht neuer Content anstatt neuer Gameplay-Mechaniken.
Ja, eigentlich schon.
Und das macht Dark Souls 3 jetzt auch.
Ja. Okay. Es hat auch im Endeffekt die gleichen Waffen wie der 1 und der 2. Da kam jetzt nichts Neues dazu. Bis auf die Bosswaffen natürlich, die man aus Boss-Seelen herstellen kann. Aber ansonsten gab es da auch nicht wirklich große Neuerungen. Macht mir aber wie gesagt nichts mehr aus. Bei manchen Sachen muss ich sogar sagen, dass ich es cool finde, weil Anor Londo, ein Gebiet aus dem 1er, wurde auch so ein bisschen, also es war kein Easter Egg, das erkennst du deutlich als Dark Souls-Spieler, bist du an einen Ort gekommen, wurde es auch wieder mit dem gleichen Monster dorthin geflogen und auch die Kameraperspektive, wie der Moment, wo du abgesetzt wirst, dargestellt ist, hat so an Anor Londo in Dark Souls 1 erinnert. Muss ich sagen, manche könnten es als Ideenarmut bezeichnen. Ich fand es einfach nur cool, weil es so eine Anlehnung war.
So eine schöne Hommage.
Ja. Ja.
Dann noch eine Frage. Ich bin jetzt gar nicht in der Dark Souls Lore drin, aber ist das jetzt über die drei Teile eine große Story oder hat jeder Teil so seine eigene abgeschlossene Story?
Ist eine gute Frage. Also das Problem ist, alle drei Teile spielen in der gleichen Welt.
Okay.
Das Problem ist, es ist nicht so ganz eindeutig, in welcher Reihenfolge. Es könnte zum Beispiel sein, dass der 1er der Abschluss von der Story ist, weil man da ja auch, Spoiler vielleicht, im DLC Manus besiegt, der ja eigentlich der Herrscher des Abyss ist, der die ganzen Monster kreiert eigentlich.
Okay, also sozusagen den Oberboss.
Ja, rein theoretisch, außer da kommt jetzt noch irgendwas. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt quasi der Anfang ist, nur in verdrehter Reihenfolge, ob das ein Mittelteil ist oder ob das jetzt was ganz anderes ist, also ganz neues Universum ist es nicht, aber ob es eine neue Story erzählt, weiß ich jetzt noch nicht.
Ah, okay.
Ansonsten noch zu den Mob-Types, haben sie auch ein bisschen was von Bloodborne übernommen, das heißt, es gibt Monster, die können sich nochmal verwandeln, das hat mich sehr überrascht, gerade bei manchen normalen Untoten, von denen du nichts erwartest. Generell muss ich auch sagen, dass es mir gut gefallen hat, dass viele Monster jetzt beweglicher sind, nicht mehr so starr, wie es noch zum 1er und zum 2er teilweise war. Das ist wirklich, du hattest zwar dann größere Gegner, aber die waren halt super langsam, du konntest im Endeffekt um sie rumlaufen. Funktioniert jetzt seltener, man hat viele Monster, die rumhüpfen, die sehr agil sind, ähnlich wie der Bosskampf gegen Artorias im 1er. Davon gibt es auch sehr viele Bosse, also die Bosse sind mobiler geworden, das finde ich gut.
Okay, also alles in allem bist du bisher sehr zufrieden.
Ja. Bin auch zufrieden, dass es wieder eher an 1er angelehnt ist, wobei ich halt auch den 2er nicht schlecht fand,
ja.
Rückblickend.
Aber auf jeden Fall ein gutes Ding.
Ja, und da der Day One Patch jetzt schon länger draußen ist, kann man es, glaube ich, jetzt auch spielen.
Ja, aber nochmal eine ganz andere Frage, die du auch relativ kurz beantworten kannst. Ist das jetzt, wenn man vorher noch nie in Dark Souls gespielt hat, sollte man dann jetzt lieber Dark Souls 3 spielen aufgrund irgendwelcher Komfortmechaniken, die drin sind, oder sollte man trotzdem lieber mit dem 1er anfangen? Oder mit dem 2er, ich weiß nicht.
Also storytechnisch verpasst du jetzt nichts groß, weil viele Leute interessieren sich jetzt auch nicht wirklich für Dark Souls Story, weil du dich wirklich viel einlesen musst. Und komforttechnisch gibt es eigentlich nicht so wirklich Sachen. Es gibt so Kleinigkeiten, die aber nur Leuten auffallen, die schon mal Dark Souls gespielt haben. Zum Beispiel so Heimkehrknochen, die dich zum letzten Bonfire zurückbringen. Die Animation ist jetzt schnell, das heißt theoretisch kannst du aus Bosskämpfen abhauen. Ansonsten, was ich noch sagen möchte, was mir gerade eingefallen ist, in Dark Souls 1 war es ja so, dass du an jedem Bonfire Level Up machen konntest. Zum 2 haben sie es dann so gemacht, dass es diesen Hub gab mit Jula.
Ja.
Und jetzt haben sie auch wieder diese Hub-Mechanik. Also das ist ein bisschen an Dark Souls 2 angelehnt.
Okay.
Aber ansonsten...
Noch kurz zur Frage zurück. Wenn jetzt jemand anfangen möchte, sollte er mit dem 1er anfangen oder würdest du ihm was anderes empfehlen?
Anzufangen würde ich trotzdem den Einser empfehlen.
Okay.
Wobei man sich wirklich überlegen kann, Einser oder Dreier. Im Zweier würde ich vielleicht nicht anfangen.
Okay. Ja. Gut, das ist alles, was ich noch wissen wollte, weil bei dem Hype gibt es bestimmt ein paar Leute, die sich überlegen, da jetzt mit anzufangen.
Ja. Also so. Es ist kein Problem, wenn man mit Dreier anfängt.
Okay, gut. Dann war es das hiermit, dem brandaktuellen Spiel Dark Souls 3 und kommen wir zu unseren Tipps der Woche. Wie immer am Anfang hier die schamlose Eigenwerbung meinerseits, wenn ihr einen Filmpodcast haben wollt, über Filme und Serien könnt ihr da mal reinhören beim Dorfkino-Podcast, der ist von mir und dem lieben Tim, www.dorfkino-podcast.de oder einfach mal bei iTunes suchen. Dann habe ich gesehen, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Das ist ein Film. Ich habe keinen 100-Jährigen gesehen, der aus dem Fenster gestiegen ist und verschwunden ist. Ja, eine Buchverfilmung von einem recht erfolgreichen Buch, eine schwedische Verfilmung. Ja, ist ein, sagen wir mal, Feel-Good-Movie auf seine ganz, ganz eigene Art. Also man wird danach gute Laune haben. Es ist jetzt aber auch nicht so ganz halt Ha-Ha-Ha-Comedy, sondern ist ein bisschen schlauer, ein bisschen subtiler. Aber die Geschichte an sich ist einfach sehr, sehr skurril. Du hast ihn auch gesehen, damals ja. Schon, als er rausgekommen ist, ist von 2013 oder in der Zeit jetzt dazwischen irgendwie,
ja.
Hast ihn auf jeden Fall schon gesehen. Also ich muss sagen, mir hat er gut gefallen. Klar, da ist irgendwie Potenzial nach oben und so weiter. Was mir nicht so ganz gefallen hat, ist, dass der Hauptcharakter an manchen Stellen doch irgendwie nicht ganz so schlau war, wenn es in die Rückblenden ging. Das hat mich irgendwie so ein bisschen gestört, ich weiß nicht warum, aber es passt zur Story. Also die Story ist in sich schön und ich finde auch, rein filmisch ist das gut umgesetzt. So, wie fandest du den damals?
Ich fand ihn auch nicht schlecht. Also es war jetzt nicht mein Highlight oder sonstiges, ja, aber
also,
man konnte ihn sich anschauen. Es ja. War ganz entspannt, den eben, anzugucken.
Genau, das ist so ein schöner Film, wenn man jetzt mal abends nicht so nichts Schweres schauen will, aber jetzt irgendwie auch nicht Kindsköpfe, sondern einigermaßen subtilen, netten Film, dann ist, glaube ich, das ein ganz guter Einstieg. Der 100-Jährige aus dem Fenster stieg und verschwand. Dann habe ich angefangen mit Doctor Who Staffel 9 und ihr werdet euch jetzt fragen, was, du bist doch riesen Doctor Who-Fan, warum schaust du jetzt erst Staffel 9? Weil es das vorher nicht auf Netflix gab und ich keinen Bock habe, auf Kinote oder sowas zu gehen, weil mir das so umständlich ist. Ja, ich bin mittlerweile echt verwöhnt. Aber immerhin gibt es das jetzt auf Netflix. Und ich muss sagen, ja, der neue Ansatz des Doktors gefällt mir gut. Also es ist immer noch der gleiche Doktor wie in Staffel 8, aber er ist more badass und er ist ein bisschen witziger wieder geworden, was mir gut gefällt, weil Staffel 8 war schon sehr serious. Ja, es war zu dark und gritty. Das hat nicht so ganz zu Doctor Who gepasst. Finde ich in Staffel 9 besser. Also nur mal, er kommt halt rein in Staffel 9. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber mein Gott, wenn ihr es schaut, dann schaut das, und wenn nicht, halt nicht. Ja, es nimmt euch nichts weg, wenn ich es euch jetzt sage, aber er kommt rein in Staffel 9, das erste Mal, wenn man ihn sieht, ist nach einer Viertelstunde, auf einem Panzer mit E-Gitarre und Sonnenbrille und geht halt ultra ab und das ist halt sehr witzig, so in der Doctor Who-Geschichte drin. Und allgemein, Peter Capaldi gefällt mir jetzt auch immer mehr und auch sehr sympathisch, denn er hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag. So, jetzt könnt ihr nachschauen, wann der Geburtstag habt, dann wisst ihr, wann ich Geburtstag hab, ihr kleinen Stalker. So, dann hast du was angefangen. Cabaneri of the Iron Fortress. Richtig ausgesprochen?
Ja.
Irgendwie, ja.
Das ist Englisch.
Ja, Cabaneri hört sich nicht so Englisch an.
Ja, aber da gibt's nicht so viel
Spielraum. Ja, okay. Gut. Also, was ist das und warum? Ein Anime.
Ja, ein Anime. Der noch nicht fertig ist. Also heute ist die zweite Folge rausgekommen.
Hast du hoffentlich schon gesehen, oder?
Die zweite?
Yeah.
Nein.
Oh.
Ja, um 16 Uhr wurde die geuploadet. Da musste ich zu dir.
Du Armer.
Ja.
Aber wie war denn die erste Folge?
Wohl
schon einigermaßen gut, wenn du hier drüber sprichst.
Ja. Also hat das Potenzial, gut zu werden. Ich bin bei Anime halt generell immer skeptisch,
ja.
Was es so angeht. Also man kann generell sagen, es ist... Fühlt sich ein bisschen an wie Attack on Titan.
Was ist denn die Prämisse?
Ja, deswegen ähnlich wie Attack on Titan. Und zwar geht es, das spielt in der Zeit der Revolution, das heißt Dampfloks und so Zeug. Und es geht darum, dass ein Monster die Menschheit angegriffen hat, die sich dadurch, die quasi verwundet wurden, sich in quasi Zombies verwandelt haben, die nur getötet werden können, wenn man ihr Herz zerstört. Das Herz ist aber... beschützt von Eisenkokon. Ja. Und deswegen mussten sich die Menschen zurückziehen hinter große Mauern. Und das sind Bahnhöfe, generell, also um den Bahnhof wurden dann Häuser gebaut und die Mauer gezogen. Und mit den Dampfloks, mit riesigen Dampfloks, fahren sie von Station zu Station und fahren so mit Nahrung oder Sonstiges hin und her. Und dann geht es eben um den Hauptcharakter, der versucht gegen, also der eigentlich nur ein normaler Mechaniker ist, aber eigentlich möchte er gegen diese Wesen kämpfen, weil er nicht in einer Mauer gefangen sein möchte.
Das ist schon sehr nach Attack on Titan.
Es ist sehr an Attack on Titan angelehnt. Und ich möchte das Ende nicht von der ersten Folge spoilern, aber es kommt noch eine Veränderung am Hauptcharakter, die das Ganze wahrscheinlich actionlastiger machen wird.
Okay.
Und ja, also die erste Folge war sehr vollbepackt mit Story und Action und sonstigen, was zur Abwechslung mal ganz nett ist bei einem Anime. ich hatte nur ein bisschen Angst, dass das Ganze jetzt das Highlight war und danach
das abflacht.
Ja.
Okay. Wie ist denn der Zeichenstil? So,
originell.
Originell.
Okay. Also auch gut.
Attack on Titan. Wie fandest du denn den von Attack on Titan?
Gut.
Okay, weil den fand ich jetzt nicht, also mochte ich nicht so. Fand ich zum Beispiel den von Samurai Champloo einiges schöner.
Die Sache ist, die Titans waren teilweise komisch.
Ja.
Aber ansonsten fand ich ihn gut.
Okay. Ja, aber auf jeden Fall empfehlenswert. Du hast ihn bestimmt auf Japanisch gesehen mit
englischen Untertiteln.
Ja. Okay, also kannst du jetzt auch nichts irgendwie zur Synchro sagen, gibt's wahrscheinlich noch gar nicht.
Nein, gibt's noch nicht.
Okay.
Das Einzige, was ich noch sagen kann, zur Community-Einstellung, zu dem ganzen Ding, weil ich in meinen Kommentaren viel lese, wie sich Leute beschweren, das ist voll der Attack on Titan abklatscht. Ich finde solche Sachen halt immer lächerlich, das ist jetzt ein bisschen fernab von dem Anime, weil nur was ein ähnliches Konzept hat, das immer gleich als Scheiße zu bezeichnen, finde ich ein bisschen dumm, weil, also gerade mein Hassgenre Harem ist zu 90% immer gleich aufgebaut und da beschwert sich auch keiner, der es gerne guckt, deswegen, ja.
Ja, das könnte man über so viel sagen, dass das eigentlich.
Ja, deswegen finde ich das ja.
Gut, dann war es das mit dieser Episode. War jetzt nicht die längste Episode, wir waren aber auch nur zu zweit und wir hatten wenig News, wie ihr mitbekommen habt. Aber dafür hatten wir zwei brandaktuelle Spiele. Ja, das. Ich will das nur mal ab und zu betonen, dass die brandaktuell waren. Und ja, nächstes Mal wird es noch ein bisschen mehr von Dark Souls 3 geben. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr von Trackmania Turbo, aber so viel mehr wird es da nicht geben. Eher Dark Souls 3, da sind wir alle gespannt. Fabi wird hoffentlich wieder da sein. Marc wird wieder da sein und ich werde höchstwahrscheinlich auch wieder da sein. Wir nehmen immerhin bei mir auf. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Wir würden uns auch über eure Unterstützung freuen auf Patreon. patreon.com/pixelstammtisch. Dort könnt ihr uns monatlich unterstützen. Und wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diese Episode hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.